Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum Golf hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und im Golf. Da werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. Vom 28. September bis zum 1. Oktober wird im Liberty National in Jersey City, nämlich der President's Cup, ausgetragen. Das Äquivalent zum Ryder Cup, die USA gegen den Rest der Welt ohne Europa. Und da sind jetzt die Teams endgültig bekannt geworden. 10 Spieler konnten sich ja über die Punkteliste qualifizieren. 2 Captain Picks gibt's auf jeder Seite. Und Steve Stricker für die USA und Nick Price, die beiden Captains, die haben sich jetzt entschieden, wen sie mitnehmen. Und diese Nominierung, die besprechen wir jetzt mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, Steve Stricker, der hat sich gestern dann entschieden, hat sich für Phil Mickelson und Charlie Hoffman entschieden. Phil Mickelson ja zuletzt beim Dell Technologies Championship aufsteigende Form gezeigt, 6. Platz geholt. War das der Grund für Steve Stricker, ihn dann doch zu nominieren?
Ich glaube, für Phil Mickelson gab es ganz viele Gründe letztendlich und das war sicher einer davon. Steve Stricker hat zu Phil Mickelson gesagt, hey, du musst jetzt irgendwas bieten, sonst kann ich dich nicht mitnehmen, so ungefähr, weil die Leistungen von Phil Mickelson in letzter Zeit nicht ganz so waren, wie er sich das vorstellt und natürlich auch dann in dem Fall Steve Stricker sich das vorgestellt hätte. Er hat jetzt wirklich nochmal gezeigt, und das ist ja auch eine Qualität von ihm, dann, wenn es drauf ankommt, sprich, wenn er jetzt sich zeigen muss und gut spielen muss für eine Nominierung, dann wirklich gutes Golf abzuliefern. Aber Steve Stricker hat da ziemlich umfassend recherchiert. Also er hat auch die Spieler gefragt, hey, wie schaut es aus bei Phil? Und die meinten auch, hey, das ist der alte Phil, der da gerade wieder zum Vorschein kommt. Und ich glaube, eine deutliche Sache, die für ihn spricht, und da bin ich noch nicht mal bei seinen 500.000 Teilnahmen bisher beim President's Cup, ist, dass der President's Cup im Liberty National in Jersey City abgehalten wird, und das ist quasi Homeland für Phil Mickelson, und er wird also auch den absoluten Support der Zuschauer haben, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenkriterium für seine Nominierung.
Du hattest seine 500 Millionen Teilnahmen am President's Cup schon angesprochen, es ist die 23. in Folge, also auch da muss man mal sagen, President's Cup ohne Phil Mickelson geht eigentlich auch gar nicht. Und wenn er dann vor allen Dingen noch wieder in Form kommt, dann ist er natürlich die logische Wahl. Und ich glaube, Steve Stricker hatte auch keine Lust auf SMS-Terror.
Wahrscheinlich, ja. Phil Mickelson ist ja bekannt dafür, dass er wirklich unglaublich ehrgeizig ist und da einfach mitmachen will und dabei sein will. Und sei es auch nur, um diese Statistik aufrechtzuerhalten. Nein, das ist natürlich nicht der Grund, aber die ist natürlich beeindruckend. Und insofern ist es, ich glaube, dass Steve Stricker an Phil Mickelson nicht vorbeigekommen wäre. Und er hat jetzt durch die gute Platzierung beim Dell das gezeigt, dass er auch momentan wieder gut spielt. Und Phil Mickelson ist einer, der dann da im Matchplay aufdrehen kann. War schon letztes Mal so, dass er ja ein Captain's Pick war und gar keine guten Leistungen vorher gezeigt hat. Also sogar noch eine verschärfte Situation im Vergleich zu diesem Jahr. Und auch da hat sich seine Nominierung letztendlich ausgezahlt. Und es kommt eben auch noch dazu, was ja auch im Vorfeld schon diskutiert wurde. Mickelson ist natürlich ein alter Hase und kann unglaublich viel Erfahrung mit reinbringen, kann die jüngeren Spieler, von denen ja jede Menge dabei sind im amerikanischen Team, kann die ein bisschen lenken und leiten und denen natürlich auch ein bisschen von seinem Erfahrungsschatz abgeben, beziehungsweise sie davon profitieren lassen. Und ja, also ich hatte wenig daran gezweifelt, dass Phil Mickelson mitgenommen wird. Jetzt durch die Platzierung beim letzten Turnier hat das Gott sei Dank praktisch auch noch zahlentechnisch bestätigt und ist, glaube ich, also war ein sehr sicherer Pick von Steve Stricker.
Und Mickelson, du hast es gesagt, vor 2 Jahren in Korea auch einer der wichtigsten Spieler, die dann diesen knappen Sieg der USA unter Dach und Fach gebracht haben. Der zweite Captain's Pick von Steve Stricker, ebenfalls ein erfahrener Mann, Charlie Hoffman, der hätte vor dem letzten Turnier sogar noch die Chance gehabt, direkt in das Team zu rutschen, hat sich dann aber noch beim Dell Technologies Championship von Kevin Chappell überholen lassen und war dann angewiesen auf Steve Strickers Gnaden, auf Steve Strickers Pick. Aber man muss ja auch sagen, Charlie Hoffman, der hat in diesem Jahr, das hat Steve Stricker auch gesagt, eigentlich alles gemacht, nur leider kein Turnier gewonnen, aber der hat unheimlich konstant vorne mitgespielt.
Das stimmt und hat natürlich tolles Golf gezeigt immer wieder. Also für mich persönlich wäre das genau das Ausschlusskriterium gewesen, dass er es eben nicht geschafft hat, es mal durchzuziehen in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob das für so ein Matchplay, wo es wirklich auf den Punkt ankommt und wo du so im Kampfesmodus praktisch bist, ob das da hilfreich ist, dass Charlie Hoffmann nicht so der Closer ist. Und also das wäre für mich eher ein Argument dagegen gewesen. Steve Stricker hat es jetzt positiv umgedeutet. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt. Das kann ich nicht einschätzen. Dazu habe ich Charlie Hoffmann auch zu wenig im Matchplay gesehen. Aber also da hätte ich jetzt tatsächlich eher kein gutes Gefühl, wenn er genau dann, wenn es immer um die Wurst geht, dann doch nicht durchzieht. Das wäre nämlich gar keine gute Eigenschaft für so ein Matchplay-Event. Also das werden wir sehen, wie er sich da verhält. Rein von den Punkten her ist es nachvollziehbar. Da muss er ihn im Prinzip mitnehmen. Und es wäre vielleicht auch schwer zu argumentieren gewesen, dann jemand anders zu nehmen. Aber also da wäre ich noch positiver oder da wäre ich klarer bei Mickelson als bei Charlie Hoffmann tatsächlich als US-Pick.
Stricker hat gesagt, sein Alter wird uns helfen und er hat viel Erfahrung auf der Tour und er ist ein beruhigender Einfluss im Teamraum. Na, wollen wir mal gucken, wie es dann bei denen in 2 Wochen, beziehungsweise 2, 3 Wochen sind es ja fast noch, dann abgeht. Die europäische Fraktion ist ja nicht dabei, aber ein internationales Team bestehend aus allem, was nicht Europa oder USA ist. Und da hat sich Nick Price, der Südafrikaner, um die Zusammenstellung bemüht. Er ist ja sowas wie der regelmäßige Captain dieses Teams. Und der hat sich bei seinen Captain-Picks für 2 auch durchaus erfahrene entschieden. Zum Beispiel Aniban Lahiri, den hat er mitgenommen, den 30-jährigen Inder.
Ja, der ist aber eher die Überraschung, weil der tatsächlich in der zahlenmäßigen Rangliste für die Qualifikation fürs Presidents Cup Team so ein bisschen abgeschlagen war. Da gab es, glaube ich, 7 oder 8 Leute noch vor ihm. Und ich hatte gestern noch so ein bisschen mir überlegt, was Nick Price wohl machen wird. Wäre er übrigens auch bei Aniban Lahiri irgendwie gewesen, ihn mitzunehmen. Ein großes Kriterium, was für ihn spricht, ist einfach, und das hat auch Nick Price so formuliert, dass Aniban Lahiri eben permanent PGA Tour spielt und permanent mit den anderen Jungs sozusagen konfrontiert ist. Und ich denke, dass das auch dass das gegen alle anderen Kandidaten sprach, die da so unterwegs waren. Er hätte auch zum Beispiel Hideto Taniara mitnehmen können, der ja Jordan Spieth mal im Matchplay wirklich total abgefertigt hat.
Nicht nur Jordan Spieth, auch Ryan Moore und Paul Casey, alles im gleichen Turnier, WGC Matchplay Anfang des Jahres, da hat er ja richtig losgelegt.
Genau, also das wäre jetzt eine typische Matchplay Auswahl eigentlich gewesen. Aber Taniara hat natürlich nicht die Erfahrung und diese weltweiten Gewinne, die eben Aniban Lahiri hatte. Und was auch noch für Lahiri spricht, ist, glaube ich, die Tatsache, dass er im Team wohl auch sehr, sehr gute Stimmung machen kann. Und also was Charlie Hoffman dann in beruhigender Art und Weise fürs amerikanische Team sein soll, ist, glaube ich, Lahiri eher in guter Launeform für das internationale Team. Also das ist mit Sicherheit der überraschendste der 4 Picks und also rein vom Ergebnis her ist es auch natürlich nicht nachvollziehbar, weil Lahiri war beim letzten Presidents Cup dabei, hat aber eine Bilanz von 0-3-0, also 3-mal verloren und hat sich furchtbar auch natürlich aufgeregt, weil er einen ganz, ganz wichtigen Putt da mal verschoben hat in Südkorea. Und im Prinzip ist es jetzt so eine Art Chance zur Wiedergutmachung für Lahiri, nach dem Motto, mach jetzt mit, du hast die Erfahrung, du hast letztes Mal nicht unbedingt das Ergebnis gebracht, du hast jetzt eine Chance, deine Bilanz aufzupolieren sozusagen.
Also er steht so ein bisschen unter Beobachtung, muss ein bisschen was liefern, ein bisschen was wiedergutmachen. Emiliano Grillo, das ist der 2. Pick, der war 11. in der Liste, also von daher auch irgendwo ein logischer Pick, aber wenn man mal auf die Formentwicklung des Argentiniers, der ja deutlich jünger noch ist als Aniban Lahiri, schaut, da muss man sagen, Ende letzten Jahres 25. in der Weltrangliste, mittlerweile abgerutscht auf 54. Jetzt sagt die Weltrangliste nicht unbedingt viel aus über das golferische Potenzial, aber so die Bilanz sagt was aus. Top 10 sucht man bei ihm seit März vergeblich.
Ja, ist aber auch, würde ich sagen, nicht so schlimm in Anführungszeichen. Er war 2016 der Rookie of the Year, was natürlich beinhaltet, dass er da auch fantastische Ergebnisse gespielt hat. Deswegen auch der Weltranglistenplatz, den du ja erwähnt hast. Das Jahr nach dem Rookie-Jahr ist für viele Spieler schwierig und da ist er jetzt tatsächlich auch so ein bisschen abgerutscht. Er ist übrigens einer der jungen Wilden aus dieser Highschool-Class von 2011. 11, wo auch Justin Thomas und Jordan Spieth und Daniel Berger dabei waren. Also da war auch Emiliano Grillo dabei. Und insofern vielleicht kann er was von dieser Motivation und von diesem Drive dann mitnehmen. Ich denke, dass er unglaubliches Potenzial hat, spielerisch, und tatsächlich schon ein ziemlich klarer Pick war, weil er jetzt wirklich auch der Nächste in der Rangliste gewesen wäre. Und weil er jetzt auch durchaus aufsteigende Form ein bisschen zeigt, er hat sich jetzt tatsächlich noch für das nächste Playoff-Turnier qualifizieren können. Also im FedEx Cup ist es jetzt aufwärts gegangen, ist jetzt von der 77. auf die 62. Position und kann also nächste Woche beim BMW Championship tatsächlich nochmal jetzt Turnierpraxis aufnehmen. Und also das Emiliano Grillo, muss ich sagen, hätte ich auch mitgenommen.
Also wird auf jeden Fall mit Spielpraxis dann in dieses Event gehen, wie es ausgeht. Ihr werdet es erfahren hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de und natürlich auch bei unserer montäglichen Verabredung bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de montags 19 Uhr im regulären Programm. Allerdings in der nächsten Woche nicht, da mache ich ein bisschen Urlaub. Wir machen es wie die PGA Tour, wir lassen eine Woche aus, melden uns dann eine Woche später wieder. Und jetzt schauen wir auf Erfahrung auf der European Tour. Dort steigt nämlich das Omega European Masters in dieser Woche in Grand-Cessier in Crans-Montana in der Schweiz. Und da haben wir gestern euch ja schon die malerische Kulisse ein bisschen näher gebracht und auch den Platz euch ein bisschen näher gebracht. Jetzt gehen wir auf einen der großen Stars ein, der dort am Start ist und seinen 500. Einsatz auf einem European Tour Event feiern wird. Und das ist kein geringerer als Lee Westwood. Und der hat auf seine 500 Starts, beziehungsweise bisher sind es ja noch 499 Mal bei den Kollegen der European Tour zurückgeblickt.
Obviously it's a special thing to win 500 tournaments and I've been pretty successful over the years and I've been at it for 24 years now and you know, I enjoyed every minute of it. I, you know, had some highs, had some lows, you know, I haven't always played well, but you know, I came back from the slumps and came back stronger, so you know, there's a lot of special memories in there.
Also er hat schon alles mitgemacht, was man in einem Golferleben so erleben kann. Besondere Meilensteine wollte er dann auch bei den Kollegen der European Tour noch einmal herausstellen.
Obviously my first win at the Volvo Scandinavian Masters. You know, your first win's always very special. Winning two Ordre Merits, race to Dubai in 2009, winning the final event of the year to win the race to Dubai. You know, many wins in 19 different countries, so you know, I think that's a record. Obviously not all on the European Tour, but you know, a lot all over mainland Europe and in Britain as well. So it's been an exciting 24 years.
Ja, hat einiges erlebt in den letzten 24 Jahren. Desiree, er hat's aufgezählt. Das Einzige, was fehlt, ein Major.
Ja, da befindet er sich in einer sehr prominent bestückten Gruppe. Und bei Lee Westwood ist es jetzt tatsächlich so, dass er wirklich permanent vorne auftaucht bei den Majors und immer wieder, auch jetzt noch, er wird ja nun auch nicht jünger, wirklich immer wieder gute Platzierungen da irgendwie erreicht und mitmischt, aber tatsächlich bisher keinen Major gewonnen hat. Das ist immer so ein Makel in der Karriere, den er vielleicht ganz nett damit kaschiert, dass er sagt, okay, ich habe in 19 verschiedenen Ländern gewonnen, ich habe da auf der ganzen Welt schon unglaublich viele Erfahrungen gemacht und schöne Momente erlebt. Es wird immer Spieler geben, die keinen Major gewonnen haben. Dafür gibt es einfach auch zu wenige Majors und da gibt es ja auch Kandidaten wie Luke Donald und so weiter, die auch Weltranglisten Erste waren und trotzdem keinen Major gewonnen haben. Und ich denke, irgendwann musst du dich auch davon lösen, dass dich das fertig macht und dass du da dem hinterherhechelst. Und wenn du dich dann davon lösen kannst, vielleicht klappt es dann sogar nochmal. Bei Lee Westwood wäre ich jetzt im Moment aktuelle Form skeptisch, aber wir haben ja bei Sergio Garcia gesehen, wie lange das dauern kann. Insofern, ich glaube, Lee Westwood kann mit seiner Karriere zufrieden sein. Das, was von ihm sicher in Erinnerung bleibt, sind sehr, sehr gute Performances beim Ryder Cup. Und er hat also außer den Major-Siegen wirklich sehr, sehr, sehr viel erlebt und mitgemacht. Und ich würde das also jetzt nicht als totalen Makel empfinden. Das ist jetzt halt einfach so.
Nützt auch nichts, aber er wird ja noch ein paar Jährchen weiter spielen und sicherlich versuchen, diesen Makel in Anführungsstrichen dann zu beseitigen. Und wenn das nicht klappt, dann kann er es ja immer noch auf der Champions Tour versuchen, beziehungsweise bei den über 50-Jährigen, da hat es ja auch Colin Montgomery dann am Ende geschafft, dann doch nochmal Majors zu gewinnen. Kommen wir zum aktuellen Turnier, also zur Omega European Masters. Auch da hat sich Lee Westwood geäußert zu den Schwierigkeiten des Platzes in Grand-Cessier.
Pretty tight, you've got to hit it straight. Clubbing's always a bit of an issue with the altitude, obviously the ball's going further. And since the Seve redesign, you know, it's become a tougher test. You know, there's a lot of runoffs around the greens, and the greens are quite undulating as well. So it's a pretty good test now.
Also ein großer Test, er hat gesagt, der Redesign durch Seve Ballesteros 1999 vorgenommen, hat dem Platz noch eine gewisse Schärfe gegeben. Desiree, diese Höhenluft in der Schweiz, hatte Lee Westwood ja auch angesprochen, wurde auch bei unseren Berichten gestern von den Spielern immer wieder erwähnt. Wie viel macht das wirklich aus?
Ich glaube, es ist schon ein Unterschied. Also zum einen jetzt der rein faktisch beeinflusst den Ballflug. Die Bälle fliegen weiter und das heißt, du musst halt dein ganzes Konzept umdenken. Das gibt dann Spieler, die tatsächlich von praktisch die Yards auf die Meter umrechnen und sagen, gut, okay, also dadurch praktisch die Längenkorrektur machen mit diesem Prozentsatz der Unterschiede zwischen Yards und Metern. Mhm. Da hat jeder sein eigenes Rezept, aber ich glaube, es ist fast noch eher auch ungewohnt, ja, wie bei jeder anderen Sportart. Ich meine, wenn du in Mexiko irgendwie Fußball-WM hast, ist es auch irgendwie anders, als wenn das dann in Hamburg stattfindet. Insofern ist es mehr so eine Formsache, kann aber auch durchaus beflügeln. Die Spieler haben ja auch gestern schon gesagt, dass ein Problem ist, dass man sich nicht von dem schönen Alpenpanorama ablenken lässt. Also es ist so ein bisschen wie immer so eine Sache, wie schnell stellst du dich drauf ein? Das ist die Herausforderung generell bei den Spielern, die ja dauernd rumreisen. Ich glaube, dass du eben wirklich durch den längeren Ballflug tatsächlich ein bisschen umdenken und umrechnen musst. Aber jetzt also für einen Spieler wie Lee Westwood finde ich das jetzt nicht problematisch. Der wird das durch Erfahrung kompensieren. Und auch dafür hast du einen Caddy dann an deiner Seite, dass der dir gegebenenfalls ein bisschen beim Rechnen hilft.
Julian Surrey hatte gestern gesagt, wenn man auf den Platz kommt, dann möchte man eigentlich sofort das Smartphone zücken und erstmal ein paar Bilder machen. Also das werden die Spieler dann hoffentlich auf der Trainingsrunde alle gemacht haben und dann das während des Wettkampfes dann nicht mehr vonnöten sein. Also da werden sie das Handy dann vielleicht lieber stecken lassen und sich mehr auf ihr Spiel konzentrieren. Das werden wir auch. Wir werden natürlich berichten morgen in der Sportshow hier auf meinsportradio.de über die erste Runde und dann werden wir euch weiter natürlich auch über Golf informieren in der Sportshow in der nächsten Woche und in anderthalb Wochen. Da kommt dann auch nur Golf wieder zu euch auf die mobilen Endgeräte geflattert. Könnt ihr alles herunterladen bei uns auf der Webseite als Podcast oder auch in unserem iTunes-Channel oder mit unserer mobilen App von unterwegs. Ganz bequem. Gibt's für iOS und Android in den entsprechenden Stores. Kostet nichts, bietet euch aber komplett Zugriff auf meinsportradio.de und alle unsere Podcast-Live-Übertragungen und was wir sonst noch so anbieten. Desiree, für heute vielen Dank.
Gerne.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.